Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Danke für die Einladung. Gehen wir gleich in medias res. Welchen Beitrag kann die Europäische Union zur Lösung der globalen Probleme leisten? Da, glaube ich, sind gewisse Vorbemerkungen notwendig, um das so einigermaßen verständlich zu machen. Also zunächst einmal ist die Frage zu stellen, was sind denn eigentlich unsere globalen Probleme, mit denen wir in nächster Zeit fertig werden müssen. Einige wurden in der Einleitung schon genannt. Ich möchte aber gleich vorneweg sagen, ich kann nicht alle Probleme behandeln und ich werde auch nicht so vorgehen, dass ich jetzt eine halbe Stunde lang Probleme aufzähle, was also sehr häufig passiert, sondern möchte also gleich immer auch sagen, was da jeweils aus meiner Sicht geschehen sollte. Die weitere Frage, die sich stellt, ist dieses Kann in der Überschrift des Titels, der mir gegeben wurde, nämlich Können im Prinzip würde die Europäische Union sehr vieles tun können. Ja? Die größere und schwierigere Frage ist, was wird sie aller Voraussicht nach tun? Und da herrscht leider zwischen diesen beiden Wörtern eine ziemlich tiefe Kluft. Das vorausgesetzt, so, jetzt geht's nicht. Wohin ist man gegangen? Da haben Sie gesagt. Ja, geht nicht. Also geht in die verkehrte Richtung. Okay, gut, ja. Ja, also jedenfalls ist das die zweite Folie. Ich werde dann schon herausfinden, ob es mehr nach rechts oder mehr nach links geht. Also wie gesagt, wir müssen uns zuerst einmal mit einigen globalen Problemen auseinandersetzen und jeweils überlegen, wo sind da Lösungsansätze. Diese Probleme haben einige Besonderheiten, nämlich einerseits sind das alles sehr komplexe Probleme und daher sollte man sich nicht der Illusion hingeben, dass es dafür einfache Lösungen gibt. Zum Zweiten sind das alles Probleme, von denen kein einziges durch einen einzelnen Nationalstaat schon gar nicht bei der Kleinstaaterei, die wir in Europa haben, lösen kann, sondern dass es hier nur entweder zumindest kontinentale, sprich EU-Lösungen oder besser noch eben auch globale Lösungen gibt. Etwas anderes wird hier nicht funktionieren. Das heißt, es ist eine doppelte Herausforderung. Einerseits muss man einmal zunächst intern innerhalb der Europäischen Union versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, wie man mit diesen Problemen umgehen möchte. Und dann zweitens muss man aber eben auch dann über Europa hinaus zumindest die wesentlichsten Player auf der Welt auch dafür gewinnen, dass sie sozusagen bei diesem Spiel mitspielen. Was sind so in letzter Zeit die großen Krisen gewesen? Wenn Sie sich erinnern, im Jahr 2008 mit der Pleite von Lehman Brothers ist damals eine ziemlich massive Delle in der Konjunkturentwicklung entstanden. Das Wachstum ist eingebrochen. Das sehen Sie hier im Jahr 2009, haben wir da diesen Tiefpunkt erreicht. Dann hat sich's teilweise wieder erholt, aber es hat 10 Jahre gebraucht, bis wir auf dem Stand waren vor der Krise. Und damals hat man gesagt, also diese Krise ist die größte Krise, die es seit den 20er, 30er Jahren gegeben hat. Mittlerweile haben wir da schon eine andere Krise, die noch größer mittlerweile ist, als das, was damals in Rede stand. Die Analysten haben schon viel früher angefangen, die Entwicklung von solchen Krisen zu studieren. Und da hat man vor allem zurückgegriffen eben auf die große Krise der 20er Jahre, die damals auch mit dem berühmten Schwarzen Freitag mit einer Finanzkrise begonnen hat, die sich dann ausgeweitet hat in eine Wirtschaftskrise. Und eine Wirtschaftskrise zieht eine soziale Krise mit Arbeitslosigkeit und allen Folgen nach sich, wobei das damals in den 20er Jahren viel gravierender war, deshalb, weil es ja keine Arbeitslosenversicherung und ähnliche soziale Maßnahmen damals noch gegeben hatte und die Leute da de facto vor dem Nichts gestanden sind. Das hat dann natürlich auch zu wesentlich größeren Spannungen geführt und letztendlich zu einer riesigen politischen Krise, die dann im Zweiten Weltkrieg gegipfelt hat. Der Ablauf der Krise des Jahres 2008 war dieser Entwicklung nicht unähnlich, aber Gott sei Dank ist es gelungen, durch entsprechende Maßnahmen, insbesondere die Labilität des Euro wieder einzufangen, die drohende Pleite in Griechenland abzuwenden. Und so ist also die soziale Krise nicht so dramatisch ausgefallen und daher in Folge auch die politische Krise, könnte man sagen, gar nicht erst entstanden. Also da sind wir, wie man dann auch wiederholt in den Zeitungen lesen konnte, mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber die Krise hat entsprechende Spuren hinterlassen. Eine dieser Spuren war, dass infolge dieser Krise der Populismus in Europa einen enormen Auftrieb erhalten hat und dass auch nationalistische Ideen wieder stärker in den Vordergrund gekommen sind, weil man hat also die an sich logische Notwendigkeit, dass man solche Krisen nur gemeinsam meistern kann, ganz einfach ignoriert und hat nach dem Motto zu handeln begonnen, rette sich, wer kann, und sozusagen jeder Staat schaut, wie er am besten aus dieser Krise herauskommt. Etwas, was wir jetzt ja zu Beginn der Corona-Krise heuer ja genauso wieder erlebt haben, da ist es über Nacht dazu gekommen, dass zum Beispiel internationale Verträge wie das Schengen-Abkommen nicht mehr gegolten haben. Da hat man über Nacht die Regeln des Binnenmarktes außer Kraft gesetzt und hat Handelsbeschränkungen eingeführt, noch dazu bei teilweise lebensnotwendigen Gütern, die man gebraucht hat, um also das Krankenhauspersonal zu versorgen, um Masken aufzutreiben und ähnliches mehr. Also das hat sich hier wiederholt. Und insofern haben wir aus der damaligen Krise nicht allzu viel gelernt. Wie schaut es jetzt aus? Das ist also ein Schaubild, das das Institut für höhere Studien entwickelt hat. Da sehen Sie wieder diesen tiefen Einschnitt. Der Unterschied zu früher ist in erster Linie der, dass man dieses Mal glaubt, betone glaubt, dass man sich aus dieser Krise relativ rasch erholen könnte. Also man rechnet damit, dass wir heuer einen Einbruch haben von über 7%. Mittlerweile gehen manche Wissenschaftler davon aus, dass das auch bis zu 9% sein könnten. Und man glaubt, dass nächstes Jahr man einen wesentlichen Teil dieser Krise wieder aufholt, aber trotzdem auch nächstes Jahr deutlich unter dem Niveau bleiben wird, das wir vor der Krise, also im letzten Jahr, gehabt haben. Also ein ähnliches Erscheinungsbild, allerdings mit völlig anderen Ursachen, wie wir wissen. Damals war es eben die Frage des Euros, und die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung in einzelnen Mitgliedstaaten. Jetzt hat diese neue Krise alle Mitgliedstaaten massiv erfasst und wir werden sehen, wie das gelingen kann, dass wir da aus diesen Problemen wieder herausfinden. Da sehen Sie auch, das Problem ist nämlich in Wirklichkeit etwas schwieriger. Also es ist nicht eine eindeutige Prognose möglich, sondern man muss also je nachdem, welche Szenarien man zugrunde legt, unterschiedliche Prognosewerte ansetzen. Und das sehen Sie auch, dass man also hier, je nachdem, ob es eine langsame oder eine schnelle Erholung gibt oder ob es eine zweite Welle jetzt gibt oder nicht, manche sagen, wir sind schon in der zweiten Welle, manche sagen, es ist nicht der Fall. Also von all diesen Faktoren hängt es ab, wo wir schlussendlich landen werden. Einen Effekt hat diese Krise auch, nämlich dass die Verschuldung in Österreich deutlich gestiegen ist. Aber hier ist es einmal die private Verschuldung und in erster Linie haben wir aber in der Zwischenzeit gelernt, dass es nach dem Motto koste es, was es wolle, eine hohe Bereitschaft gibt, eine stärkere öffentliche Verschuldung zu akzeptieren. Wir haben also in der Vergangenheit einen Verschuldungsgrad in Österreich gehabt von rund 70% unseres BIP und dieser Verschuldungsgrad wird bis zum nächsten Jahr auf etwa 90% steigen. So, wie gehen wir mit dem Problem um? Hier ist in erster Linie die Europäische Union es gewesen, die die Dinge in die Hand genommen hat und die sehr große Summen bereit ist aufzustellen, um die Krise bewältigen zu können. Um das ganz kurz zu schildern, also im Wesentlichen, und da haben Sie ja gehört, da waren ja diese Verhandlungen, im Wesentlichen gibt es vier Elemente, aus denen die Maßnahmen, oder fünf genau genommen, aus denen die Maßnahmen, die man hier setzen möchte, bestehen. Da ist zum ersten einmal ein ziemlich großer Betrag, den die Mitgliedstaaten aus nationalen Mitteln selber aufbringen werden. Das ist nicht ganz 2 Billionen, also nicht ganz 2000 Milliarden Euro, das die Mitgliedstaaten aus nationalen Mitteln aufbringen wollen. Dann gibt es also dazu die sogenannte mittelfristige Vorausschau. Das ist das mittelfristige Budget für die nächsten 7 Jahre, wobei dieses zusammengezählt ebenfalls über 2000 Milliarden ausmacht. Und dann gibt es das sogenannte Recovery-Programm, also ein spezielles Programm für Corona-Maßnahmen. Und diese Maßnahmen machen in Summe 750 Milliarden aus. Und dann gibt es noch verschiedene Kreditlinien. Es gibt ja, für manche von Ihnen werden das sicher wissen, den sogenannten Juncker-Fonds. Das ist ein Investitionsprogramm der Europäischen Union und das ist ein revolvierendes Konzept. Das heißt, die Staaten zahlen dann Kredite zurück und dann kann man wieder neue Kredite aufnehmen. Und aus diesem Titel heraus werden ungefähr 400 Milliarden flüssig werden. Und dann gibt es noch einmal jene Mittel, die man als Rettungsschirm, als den sogenannten Rettungsschirm, den man im Jahr 2008 in den Folgejahren als Maßnahme entwickelt hat, um sich gegen internationale Spekulationen zu schützen und um dadurch den Euro zu sichern. Da ist also sozusagen ziemlich viel an Kreditmöglichkeiten auf der hohen Kante der Europäischen Zentralbank und dieses Geld kann man an sich auch dafür verwenden. Also in Summe enorme Beträge, hat es noch nie gegeben in der Europäischen Union, schon gar nicht in diesem Ausmaß. Und jetzt ist eigentlich die Frage eine ganz andere geworden. Am Anfang hat man da diese schönen Debatten, an denen sich ja auch Österreich beteiligt hat, abgehalten, also die frugalen oder sparsamen, je nach Geschmack, 4 und später dann am Ende 5, die also hier sich dagegen gewehrt haben, gegen das Konzept, das im Wesentlichen zwischen der französischen Regierung, der deutschen Regierung und der Kommission im Hintergrund vorbereitet worden ist. Man hat, glaube ich, herauslesen können, dass ein wesentliches Element des Verhaltens der sparsamen 4 darin gelegen war, dass das alles Nettozahler sind und dass die sich einen höheren Rabatt oder beziehungsweise einen höheren Rabatt herausverhandeln wollen. Das ist, würde ich sagen, nicht illegitim, weil bei diesen Verhandlungen geht es also tatsächlich zu, wie in einem, orientalischen Basar. Da kämpft jeder um seine eigenen Interessen und stellt diese allen anderen Interessen voran. Da waren diese Staaten sehr erfolgreich, wenn Sie zum Beispiel bedenken, dass der Rabatt für Österreich sich vervierfacht hat gegenüber dem, was wir bisher gehabt haben. Weniger vorbildlich war das Verhalten in Bezug auf die Frage, wie viel soll man als Darlehen geben und wie viel soll man als Zuschüsse den Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen. Denn Sie haben schon anhand der Zahlen, die ich vorhin genannt habe, gesehen, an Darlehen mangelt es nicht. Und da kommt ja noch dazu, dass ja zurzeit sowieso kaum Zinsen bezahlt werden müssen. Also Darlehen zu bekommen, ist wirklich kein Thema. Und daher herzugehen und zu sagen, man sollte jetzt für die zukünftige Politik, Wirtschaftspolitik, nur Darlehen zur Verfügung stellen, ist also ziemlich zynisch. Letztendlich hat man sich darauf verständigt, dass es 390 Milliarden an Zuschüssen gibt. Dieses Geld ist auch nicht wenig, ist auch wesentlich mehr, als wir jemals zuvor gehabt haben. Aber hier wird sich, und das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, da braucht man kein Prophet sein, daher ist es also aus meiner Sicht jedenfalls alles nicht so wahnsinnig dramatisch zu sehen. Ja? Weil mit Sicherheit wird es so sein, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten gar nicht in der Lage sein werden, dieses Geld, das ihnen jetzt zugesprochen wurde, auch tatsächlich in Projekte umzusetzen. Das gilt insbesondere, und das war in der Vergangenheit auch schon oft so, für Länder wie Italien, Portugal oder Spanien oder auch einige andere. Ja? Die Schwierigkeit wird also daher sein, das Ganze funktioniert ja so, ja? Also da werden diese 390 Milliarden nach 2 Nächten Streit fixiert, aber gleichzeitig wird fixiert, welches Land von diesen Milliarden wie viel bekommt. Ja? Und dann gibt es diese erste Aufteilung und mit Sicherheit in 2 Jahren wird sich schon herausstellen, dass einzelne Staaten überhaupt nicht in der Lage sein werden, das ihnen zugesprochene Geld, also in Italien zum Beispiel 85 Milliarden Euro, auch tatsächlich auszunützen. Dann ist vereinbart, dass es da eine Zwischenbilanz geben wird. Dann wird also neuerlich gestritten werden über eine neue Umverteilung, dass die, die zu wenig haben, mehr bekommen und die, die es ohne dies nicht nützen können, dann eine Kürzung hinnehmen. Aber das ist alles schwierig, weil das erfordert alles die Einstimmigkeit. Aber jedenfalls also sieht man eines, die Bereitschaft, hier zu helfen und die Bereitschaft, diese Krise zu bewältigen, ist tatsächlich sehr groß. Und es sind jetzt die Mitgliedstaaten, wie meistens, sage ich in Klammer dazu, gefordert, dieses ganze Ding auch mit entsprechenden Projekten und Sinn zu erfüllen. Wenn das nicht möglich ist, dann wird die Sache schwierig werden. So, zusätzlich braucht es natürlich eine wirtschaftliche Strategie für die Zukunft. Bis jetzt hat die Europäische Union immer in 10-Jahres-Schritten solche Strategien entwickelt und hier sind einige Dinge, die man sich, glaube ich, noch sehr genau überlegen muss. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, Europa oder die Länder der Europäischen Union, das sind ja alles hochentwickelte Volkswirtschaften. Das sind ja keine Armenhäuser, das sind ja keine Entwicklungsländer. Und da stellt sich dann die Frage, wie kann überhaupt ein Kontinent, der so energiearm ist wie Europa, wo also zumindest von den fossilen Energieträgern 90 bzw. 80% importiert werden müssen und wo bisher leider es nicht gelungen ist, das entsprechend zurückzuschrauben, wo kann hier Wachstum kreiert werden? Das geht nur durch Innovation. Das geht nur, wenn wir international wettbewerbsfähige Technologien an der Hand haben, mit denen wir weltweit punkten können. Daher ist ganz entscheidend, dass es uns gelingt hier in Europa, und da geschieht schon sehr viel, das muss man schon auch sagen, dass man entsprechend in Forschung und Entwicklung investiert, das dann den Staaten es möglich macht, daraus entsprechende Businessmodelle zu entwickeln und entsprechende Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben in Europa da ein zusätzliches Problem, das ist ein Problem, seit es Europa sozusagen gibt, das moderne Europa meine ich da jetzt, nämlich die Schwierigkeit, dass wir mit unseren Regeln, die wir für das europäische Bankenwesen haben, ungeheuer restriktiv sind im zur Verfügung stellen von Risikokapital. Aber logischerweise, wenn Sie eine neue Technik einführen, wenn Sie eine neue Technologie fahren wollen und daraus und davon ausgehend eine Industrie aufbauen, dann haben Sie das Problem, dass solche neue Verfahren auch mit einem höheren Risiko behaftet sind. Da haben wir eine ganz andere Tradition verglichen mit den Amerikanern und hier, glaube ich, ist man jetzt durch Corona bedingt doch bereit, ein bisschen neue Wege zu gehen. Nächstes großes Thema wurde schon angesprochen, Klimawandel. Hier sehen Sie, wohin die Sache zurzeit fährt. Auf der einen Seite gibt es, und es war zu einem gewissen Grad ein Glücksfall, dass das im Jahr 2015 gelungen ist, dass man sich mit diesem sogenannten Pariser Abkommen auf zumindest mal Ziele geeinigt hat, wo man hin will in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das zentralste Ziel, ja, ist, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts die sogenannte Dekarbonisierung schaffen. Das heißt, dass also die Treibhausgasbelastungen nicht mehr da sind. Wenn wir dieses Ziel nur annähernd erreichen wollen, dann sind wir zurzeit dafür viel zu langsam unterwegs und investieren viel zu wenig, dass das gelingen kann. Darauf hat heute Vormittag die Frau von der Leyen sehr, sehr deutlich hingewiesen und hat auch festgestellt, wenn wir hier noch zeitgerecht ans Ziel kommen wollen, dann müssen wir die Anstrengungen in den nächsten Jahren massiv erhöhen und sie hat angekündigt, dass sie nächste Woche einen Vorschlag machen wird, dass man bis zum Jahr 2030, das heißt, es ist jetzt nicht maximal 10 Jahre noch, will man eine Reduktion von 55% schaffen. Wie das gehen soll, hat sie leider nicht dazu gesagt. Aber von der anderen Seite her, nämlich von der Notwendigkeit, wenn Sie 2050 bei Null landen wollen, dann brauchen Sie diese über 50% bis zum Jahr 2030, weil sonst werden Sie nicht bei Null im Jahr 2050 landen. Dazu kommt noch eines, und da ist jetzt also ein interessanter Zusammenhang meines Erachtens mit der Corona-Krise, nämlich, dass es uns gelingen sollte, die Erholung der Wirtschaft nicht so zu organisieren, wie das manche Zeitungen schon wieder schreiben und auch manche Politiker verkünden. Nämlich, wir wollen möglichst rasch zurück dort, wo wir vor der Corona-Krise waren. Sondern jetzt ist die einmalige Chance, diese Krise dazu zu benutzen, dass man einen Weg nach vorne entwickelt, dass man durch Transformationen unserer Wirtschaft und unserer Industrie dazu kommt, dass es gelingen sollte, hier zwei Dinge miteinander zu verbinden, nämlich auf der einen Seite die Bewältigung des Klimawandels und auf der anderen Seite aber wieder auch eine florierende Wirtschaft zu haben. Das gelingt nur, wenn es eine massive Umstrukturierung unserer Industrie gibt. Über Details können wir da gerne später diskutieren. Also das ist eine ziemlich harte Geschichte und ebenso schwierig wird es sein, dass man auf der internationalen Ebene entschieden hat, dass man nicht 2 Grad Erderwärmung tolerieren kann, sondern dass man bei 1,5 Grad im Jahr 2050 mit dieser Dekarbonisierung landen möchte. Schwierig und etwas, was natürlich letztendlich nur im Zusammenhang mit der internationalen Gesellschaft, ist nicht einmal die Europäische Union allein in der Lage, hier die entscheidenden Weichen zu stellen, vor allem deshalb nicht, weil wir ja einige sehr große Staaten haben, die sehr viel leider zu den Treibhausgasen beitragen, allen voran China, das sind ja mittlerweile die Nummer 1 geworden ist in Summe, was das ganze China an Treibhausgasen produziert. Pro Kopf Einwohner in China sieht sie aber immer noch hinter den Ländern der Europäischen Union. Und dann natürlich das andere große Land, das hier eine wichtige Rolle spielt, ist Amerika. So, eines ist klar. Wenn man summarisch die Welt anschaut, dann haben wir bereits im Jahr 2010, also vor 10 Jahren, haben wir einen ökologischen Fußabdruck pro Jahr produziert, den man nur bewältigen hätte können, wenn wir nicht einen, sondern 1,5 Globen zur Verfügung gehabt hätten. Und wenn wir so weitermachen wie bisher mit Status quo, oder wie es da heißt, moderate business as usual, dann landen wir im Jahr 2050 bei mehr als 2 Globen, die wir brauchen würden, um mit dem ökologischen Fußabdruck fertig zu werden. Also die Sache ist dramatisch, meine Damen und Herren, und das ist ja auch der Grund, warum jetzt zumindest verantwortungsbewusste Politiker und vor allem auch die Wissenschaft immer massiver darauf drängt, dass hier entsprechende Maßnahmen kommen. Es geht aber dann auch darum, die notwendige Motivation für diese Dinge zustande zu bringen. Und da muss man also neidlos sagen, also zumindest hat einer der führenden Wissenschaftler, Jeffrey Sachs, vor einiger Zeit einmal gesagt, das, was also die Friday for Future Bewegung zusammengebracht hat, das war innerhalb eines Jahres mehr, als vorher 20 Jahre lang die gesamten Wissenschaftler miteinander an politischer Bewegung zustande gebracht haben. Das Ziel ist eine globale, nachhaltige Entwicklung. Das ist also das, was auch in diesen sogenannten SDGs niedergelegt ist. Da hat also die UNO, das stammt von der UNO, dieses Chart, hat also hier die 5 Ps formuliert. Es geht also um die Menschen, es geht um den Planeten, um den grünen Planeten, es geht um Partnerschaft, es geht um Frieden und es geht um Prosperity, also um wirtschaftliche Erfolge. Der neue grüne Deal, ausgerufen von der Frau von der Leyen, nicht erst heute, sondern schon gleich, nachdem sie zur Wahl als Kommissionspräsidentin angetreten ist. Der Herr neben ihr, das ist der Vizepräsident, der holländische Kommissar Timmermans, der die Hauptverantwortung für diese Veränderungen in der Wirtschaft zu tragen hat. Hier noch einmal ganz kurz zusammengefasst, was also hier unter diesem New Green Deal zu verstehen ist. Klimaneutralität haben wir schon behandelt, Treibhausgasemissionen vor einem, nicht einmal, das ist kein Fehler, den ich da hineingeschrieben habe, sondern vor nicht einmal einem Jahr hat die Frau von der Leyen noch verlangt, wir müssen unsere Anstrengungen auf 50% bis 2030 erhöhen, statt bis dahin war das Konzept 40% Reduktion und heute hat sie also zu diesen 50 noch 5 hinzugefügt und verlangt jetzt 55%. Daraus sehen Sie auch gleichzeitig, dass diese Dinge ungeheuer in Bewegung sind, ja? Und dass das also nicht so ganz einfach ist. Auch heute hat sie wiederum angesprochen, eine Sache, die ich für sehr wichtig halte und die ich auch glaube, wo auch, glaube ich, gute Chancen sind, dass so etwas gelingen könnte, nämlich, es ist ja nicht einzusehen, dass angenommenerweise wir in Europa hier uns anstrengen und die Treibhausgase reduzieren, was bei verschiedensten Produktionen natürlich dann auch höhere Kosten bedeutet. Und das wird dann unterlaufen von Ländern, die sich an diesen Dingen überhaupt nicht beteiligen und aufgrund dessen kostengünstig exportieren können und unsere eigene Produktion vom Markt verdrängen. Also so kann es ja nicht gehen. Daher ist eben die Idee, dass also Produkte, die an die europäische Grenze kommen, wenn sie nicht den europäischen Standards entsprechen, entsprechend durch Zölle belastet werden, sodass also da, wie die Handelspolitiker üblicherweise sagen, ein Level Playing Field entsteht. Die ganze Energiestrategie, also da kann ich jetzt wirklich nicht eingehen, das wäre allein ein abendfüllendes Programm. Was ist jetzt da der richtige Weg? In Wahrheit wissen wir das bis jetzt nicht genau. Ist also das Elektroauto die Zukunft? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Gibt es noch andere Möglichkeiten? Wie schaut es aus mit der Energieproduktion? Ist es das richtige Konzept, im Norden sozusagen große Windparks zu haben und in der Sahara große Photovoltaikanlagen, wenn dann es noch dazu kommt, dass man diesen Strom nicht in die Verbrauchszentren liefern kann, was derzeit der Fall ist. Derzeit wird ziemlich viel Strom, der in der Nordsee produziert wird, überhaupt nicht genützt, sondern macht eher Schwierigkeiten im Netz. Ganz einfach deswegen, weil so gescheite Leute wie der frühere Ministerpräsident von Bayern erklärt, in Bayern, da gibt es keine Leitung. Ja? Aber er ist einer von denjenigen, der den Strom am meisten braucht. Ja? Also da ist es intern ein Problem und da muss man sagen, ist also bisher die Europäische Union hat da wenig, war wenig imstande, sich auf ein Konzept zu einigen, das allgemein anerkannt wird. Was die Frau von der Leyen heute auch sehr betont hat, ist die Kreislaufwirtschaft, weil ja unsere natürlichen Kreisläufe, das gilt auch im Übrigen für die Landwirtschaft, immer offener werden. Und wenn wir diese nicht anfangen, besser zu schließen, dann haben wir nicht nur riesige Umweltprobleme, zum Beispiel Stickstoffeintrag in den Gewässern und ähnliches mehr, sondern dann haben wir auch keine Chance, hier auf ein nachhaltiges Gleichgewicht zu kommen. Die Biodiversität, das ist ein Kapitel, das nächstes Jahr auf der internationalen Bühne ganz hoch gespielt werden wird. Da wird es eine Weltkonferenz geben in China, wie man also Biodiversität hier garantieren kann. Und dieses vom Hof auf den Tisch Konzept, das ist zurzeit sehr umstritten in ganz Europa. Also da sind wir noch nicht sehr weit. Nächstes Thema, Flüchtlings- und Migrationsproblem. Also ich möchte jetzt nicht, dass diese ganze Geschichte, die sich momentan in Griechenland abspielt, hier breit austreten. Ich glaube, da kann sich jeder selber ein Bild machen und selber beurteilen, was da eigentlich an Unmenschlichkeit und Inhumanität passiert. Und wo also ein Satz hat mir heute sehr gut gefallen von der Frau von der Leyen, nämlich, dass sie gesagt hat, Seenotrettung ist nicht ein Kann, sondern ein Muss. Ja? Und in der Richtung, glaube ich, müsste man also tatsächlich aber dann auch ernst machen. Die Schwierigkeit, und das gilt für alles in dem Zusammenhang, in der Europäischen Union ist letztendlich, dass die Kommission ja nur die Möglichkeit hat, Vorschläge zu machen, für diese zu werben, die Medien damit zu bestücken und dergleichen mehr. Aber entscheiden tun die Mitgliedstaaten. Und noch dazu mit entweder einer großen qualifizierten Mehrheit oder, wenn es um Außen- und Sicherheitspolitik geht, dann sogar nur mit Einstimmigkeit. Wenn es ums Budget oder Steuern geht, auch nur mit Einstimmigkeit. Und da ist also, da sind wir leider in uns selber gefangen, würde ich sagen, weil die Regierungschefs sind wirklich schwierig davon zu überzeugen, dass sie ihre Macht selber abschaffen sollen. Ja? Sondern die wollen sie natürlich behalten. Und ohne aber, dass es diese Bereitschaft gibt und solange es weiterhin möglich ist, dass ein einzelnes Land alle anderen blockieren kann, sind wir da in einer ziemlichen Misere. Es gäbe Ideen, wie man das ändern kann, aber das lassen wir vielleicht für die Diskussion offen. Eine gemeinsame Flüchtlingspolitik wurde heute angekündigt, wird nächste Woche präsentiert. Werden wir sehen, was da drinnen stehen wird. Eines ist jedenfalls offenkundig, dass das bisherige Grundkonzept, nämlich die Flüchtlinge auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen, mit Sicherheit nicht funktioniert. Und wenn man das jetzt wieder macht, dann wird es wieder nicht funktionieren. Was aber nicht heißt, dass diejenigen Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen oder nicht bereit sind, welche aufzunehmen, dass die dann sozusagen einen Freibrief haben. Also es wird darauf ankommen, alternative Verpflichtungen einzuführen für jene, die sich hier nicht entscheiden können, sich an der Aufnahme von Flüchtlingen zu beteiligen. Abgesehen davon wird also hier in Österreich das auch sehr häufig schief dargestellt, weil wenn Sie sich die Entwicklung der Flüchtlingsströme der letzten 10 Jahre nach Europa anschauen, dann ist die Zahl der Flüchtlinge und die Zahl der Asylanträge jedes Jahr zurückgegangen und nicht gestiegen. Also man sollte nicht immer so tun, als ob wir akut von Flüchtlingen überschwemmt würden. Das ist reine Mache. Das ist also wirklich nur der Versuch, um hier entsprechende politische Stimmung zu machen. Und was eigentlich meiner Meinung nach für ein Land wie Österreich das Dringendste wäre, und da kann sich Österreich nicht auf die EU und auch auf sonst niemanden ausreden, nämlich die wesentliche Problematik besteht in Wahrheit darin, dass wir viel energischer dafür sorgen müssen, dass die Leute, die zu uns kommen, auch integriert werden. Die Integration ist das große Thema, und hier muss man aber auch dann entsprechend bereit sein, Investitionen vorzunehmen. Ganz kurz noch das große Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Also da haben wir, da sind wir momentan ziemlich wenig offensiv. Es ist auch so, dass die außenpolitische Bedeutung der Europäischen Union in Wirklichkeit, Sie brauchen nur anschauen bei internationalen Konferenzen, was sich da abspielt, in Wirklichkeit sind wir hier eine Marginalie, und das ist eben deshalb, weil wir nicht imstande sind, durch die ständigen Blockaden über die Einstimmigkeit eine echte gemeinsame Außenpolitik zu entwickeln. Und wir sind nicht einmal imstande oder bereit, hier geht es mehr, glaube ich, um Bereitschaft, dass wir in internationalen Organisationen mit einer Stimme sprechen. Die Europäische Union, wenn Sie mal zufällig im Fernsehen sehen, den Plenarsaal der UNO, dann werden Sie sehen, dass der Vertreter der Europäischen Union dort ein Schild vor sich stehen hat, da steht Observer drauf, also Beobachter, und neben ihm sitzt der vatikanische Vertreter. Ja? Also das ist damit ist klargestellt, welche politische, außenpolitische Bedeutung wir wirklich haben. Jetzt sind natürlich Beziehungen, internationale Beziehungen, keine einseitige Angelegenheit, und es wäre äußerst unfair, hier nur gewissermaßen die EU an den Pranger zu stellen. Ich meine, was zurzeit in den USA abgeht, ja, da sind wir ja in Europa ja weit davon entfernt, was also ein Verrückter, muss man ja schon mittlerweile sagen, allein imstande ist, einen Schaden anzurichten, das ist ja also unerträglich geworden. Aber das eigentliche Problem, das wir haben, es ist mit Sicherheit so, dass die Mehrzahl der Staaten der Welt jetzt in dieser Situation, wo wir auf der einen Seite ein unfähiges Amerika haben, auf der anderen Seite ein massiv nach Einfluss und Bedeutung gierendes China und noch dazu eben auch Länder wie Russland oder die Türkei. Die Türken glauben ja, dass sie die künftigen Herren über den Mittleren Orient sein werden. Also hier gäbe es viele Länder, die eigentlich jetzt von Europa Initiativen erwarten würden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, den internationalen Handel und die Regeln für diesen Handel wieder in Schwung zu bringen. Und da fehlt uns vielfach leider die innere politische Kraft, dies auch tatsächlich zu tun. Und das ist eben auch wieder im Wesentlichen der Club der Regierungschefs. Also hier kann man der Europäischen Kommission zum Beispiel oder auch den anderen europäischen Institutionen keinen großen Vorwurf machen. Das ist tatsächlich das Verhalten der Mitgliedstaaten, das da maßgeblich ist. Und deswegen ist es auch immer ein bisschen widersprüchlich und gefährlich, wenn man immer nur sagt, die EU. Ja? Also es wäre äußerst wichtig, und damit können sich die Leute danach ein viel besseres Bild machen, wenn man weiß, wer in der EU für was zuständig ist und was zu verantworten hat. Die andere Sache ist die Entwicklung, die internationale Entwicklung, insbesondere der Umgang mit den Entwicklungsländern. Hier hat man auch im Jahr 2015 einen großen Fortschritt gemacht, weil die vorhergehende Generation an internationalen Entwicklungszielen, die hat also tatsächlich nur die Entwicklungspolitik im Auge gehabt. Diese neuen 17 SDGs haben die gesamte Entwicklung, also nicht nur die in den Entwicklungsländern, sondern die globale Entwicklung im Fokus. Und hier ist also jeder Staat der Welt gefordert, sich hier entsprechend einzubringen. Aber wir kommen da auch nicht so recht nach vorwärts. Ja. Fairerweise muss man zum Beispiel hier sagen, ist die Europäische Union, wenn es um Entwicklungszusammenarbeit geht, mit Abstand der größte Geldgeber auf der Welt. Pro Kopf ja, zahlen wir in Europa zurzeit dreimal so viel Entwicklungszusammenarbeitsmittel im Vergleich zu den Amerikanern. Also da brauchen wir uns jetzt nicht dahinstellen und uns schämen, sondern da ging es mehr darum, von den anderen entsprechend einzufordern, dass sie also zumindest auf unser Niveau gehen. Und das wäre ungeheuer wichtig. Nur ein kleines, einfaches Beispiel. Das Ziel Nummer 2 lautet kein Hunger. Ja? Konkret heißt das, man hat postuliert, dass bis zum Jahr 2030 der Hunger auf der Welt ausgerottet sein wird. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, jetzt steigen wieder die Zahl der Hungernden, und zwar schon das dritte Jahr in Folge. Ja? Also statt dass wir nach unten gehen, geht es wieder nach oben. Wir haben zurzeit über 800 Millionen Menschen auf der Welt, die an Fehlernährung oder Hunger leiden. Und so könnte man das da jetzt alles durchdeklinieren, aber ich belasse es bei diesem Beispiel. Die nächste, und das ist eine der zentralen Fragen, die häufig unterm Tisch fällt, nämlich, wir sind uns einig, glaube ich, dass wir große Veränderungen, große Transformationen brauchen, und zwar sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Politik. Aber die Frage ist, wie kommen wir dazu? Und da hat man im Zusammenhang mit der Debatte über die Einführung dieser 17 globalen Ziele, hat man also eine ganz spannende Überlegung angestellt. Man hat gesagt, wir müssen endlich imstande sein, dieses Silo-Denken, das wir haben, oder in der Wissenschaft nennt man das auch das disziplinäre Denken, nicht? Disziplin für Disziplin, jeder macht seinen Job. Wenn wir das nicht überwinden, und zwar in doppelter Weise, zum einen, dass es eben interdisziplinäre Zusammenarbeit gibt, weil eben alle diese Probleme, die wir da besprochen haben, aufgrund ihrer Komplexität eben alle fordern. Die Wissenschaft fordern, die Wirtschaft fordern, die Politik fordern, die Zivilgesellschaft fordern. Also daher braucht es also hier auf der einen Seite in der Wissenschaft vor allem dieses Interdisziplinäre, aber auch in der Verwaltung. Schauen Sie sich an, wie unsere Ministerien organisiert sind. Da ist wenig Übergreifendes. Und nur damit Sie sehen, wie es das dann in der Praxis heißt, wie die SDGs beschlossen worden sind, haben Sie 4 Monate in der Bundesregierung darüber diskutiert, wem Sie jetzt diese SDGs, welchen Minister umhängen, ja, damit die anderen sagen können, der ist da zuständig, ich habe da damit nichts zu tun. Ja. Aber das ist genau der falsche Ansatz und so können wir hier keine Lösungen erzielen. Und das Zweite ist eben, wir müssen auch neue, andere Entscheidungsstrukturen entwickeln. Es kann nicht funktionieren auf die Dauer, dass sozusagen über allem die Politik thront und die hört sich dann die Wissenschaftler an und die hört sich also die Wirtschaftsvertreter an und entscheidet dann irgendwas. Das ist ungenügend zur Bewältigung unserer Probleme. Es muss uns gelingen, dass diese an einen Tisch kommen und miteinander die Lösungen ausarbeiten und auch miteinander entscheiden. Ansonsten holt uns früher oder später der Teufel. Darf man das so sagen? Gut. Die dieses Lernen mit Komplexität umzugehen, da kommt uns eigentlich ja eine Entwicklung enorm zu Hilfe, nämlich die Digitalisierung. Wir sind mit den modernen Methoden der Wissenschaft in der Lage, ganz anders an Probleme heranzugehen und ganz andere Lösungen vorzuschlagen. Aber hier ist es eine Frage des Tuns. Wie das geht, das wissen wir. Tun müssen wir es. Ein nächstes Thema ist die Frage der Bildung. Es gibt Leute, die sagen, das ist überhaupt der Schlüssel schlechthin, insbesondere in Verbindung mit den Entwicklungsländern. Also einer, den ich da hier erwähnt habe, der Herr Wolfgang Lutz, der ist vielleicht manchen von Ihnen bekannt, ist ja ein Österreicher, einer der höchst dekorierten Wissenschaftler, die wir in Österreich haben. Und der ist also voll davon überzeugt, dass die Lösung der meisten der Probleme letztendlich von der Bildungsfrage abhängig sein wird. Und der hat also dazu auch viele Untersuchungen angestellt und nachgewiesen, dass das so ist. Dieses Silo-Denken ist hier noch einmal dargestellt, darüber haben wir schon geredet. Und das muss ich daher jetzt nicht noch länger ausbreiten. Ein Punkt soll hier noch erwähnt werden, nämlich, man sagt immer mehr Forschung, ja, und mehr Entwicklung. Aber wie genau soll das gehen? Ja? Natürlich braucht es Grundlagenforschung. Natürlich bringen die echten, großen Veränderungen die wissenschaftlichen Grundlagenforscher. Aber die wissenschaftlichen Grundlagenforscher helfen dann nicht weiter, wenn es daneben nicht jene Forscher gibt, die aus diesen Erkenntnissen neue Technologien entwickeln. Und da geht es dann auch wieder darum, dass in der nächsten Stufe, da muss ja das dann skaliert werden. Das heißt, das muss also dann auf Unternehmensgröße gebracht werden und das ist in aller Regel wahnsinnig teuer. Und da ist also der Punkt, den ich ganz am Anfang in meinem Vortrag schon erwähnt hatte, nämlich der Punkt, dass es hier entsprechendes Investitionskapital gibt. Und dann muss also diese fertige und anwendbare Technologie auch in Businessmodelle umgewandelt werden, sprich von Unternehmen wahrgenommen werden. Und dann entsteht der notwendige Nutzen aus dieser gesamten Tätigkeit. Aber das ist eine ständig sich bewegende Maschine. Da darf es keinen Stillstand geben. Das muss immer weitergehen und das muss sogar beschleunigt werden. Was wir zurzeit machen, ist leider zu langsam. So, damit komme ich zum Schluss. Der entscheidende Faktor ist nicht das Wissen, ist auch natürlich entscheidend, aber letztendlich ist es das Tun. Und Tun heißt Engagement. Und dieses Engagement betrifft jeden von uns. Auf seinem Platz, in seiner Art und Weise, kann jeder dazu beitragen, dass wir die notwendigen Fortschritte zeitgerecht machen. Und gerade in einer Zeit, in der wir leben, wo die Politik ungeheuer reaktiv geworden ist, wo dort ja nur dann Entscheidungen fallen, wenn in 5 Umfragen vorher abgeklärt ist, dass die Leute das wollen. Ja. Gerade da ist also sehr, sehr wichtig, dass es dieses persönliche, private Engagement der Bürgerinnen und Bürger gibt. Wenn da die Meinung entsteht, dass die Bürger das unbedingt wollen, dass sie bereit sind, sich dafür auch entsprechend zu engagieren, beziehungsweise jene, die das nicht wollen oder nicht umsetzen, nicht mehr bereit sind zu wählen, dann entsteht Bewegung. Und sonst entsteht keine. Da sollen wir uns nichts vormachen. Was wir brauchen, ist ein neues Gleichgewicht. Und das ist eigentlich kein neues Konzept, sondern das ist das Konzept der Nachhaltigkeit, das auf der einen Seite eben eine Balance erfordert zwischen Ökonomie, zwischen sozialer Verantwortung und zwischen ökologischer Verantwortung und das aber nicht im Sinne, dass es gelingen soll, im Jahr 2015 einmal vielleicht so ein Gleichgewicht herzustellen, sondern dass dieses Gleichgewicht auch generationenübergreifend verstanden wird und dass es darum geht, dass wir uns nicht suggerieren können, als ob wir die letzte Generation auf dieser Welt wären. In diesem Sinne, Dankeschön.